Sven.
Ja, hallo.
Hallo. Weißt du, was wir und Friedrich Merz gemeinsam haben?
Wir haben Wahlen verloren.
Ja, sehr gut. Und wir brauchen dringend Urlaub, sonst reden wir nur noch Blödsinn in Mikrofone. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Deiner Wahl. Ja, was ich damit meine, also ich war Gott sei Dank gerade auf einem Kurztrip und du hast deinen Urlaub ja vor dir. Und ich denke, einen Tag mindestens Reserve haben wir noch, um euch eine tolle Podcast-Folge hier zu kredenzen, sagt man das? Ja, bestimmt.
Unbedingt, oder? Bei der Qualität dieses Podcasts kann man das sagen.
Ja, und wir haben ja auch sogar gerade parlamentarische Sommerpause vielerorts. Und da lohnt es sich doch, oder da ergibt es doch Sinn, sich gerade eine Abgeordnete zu schnappen und ihren verdienten Urlaub ein bisschen zu klauen. Und damit schön, dass du hier bist, Heide Richter. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung, Leonard und Sven. Und wir sehen uns ja schon durchaus auch öfter, Sven und ich, ne, bei den Ortsvereins, Vorstandssitzungen, Kreisverband und so weiter und auch zwischendurch. Und das ist jetzt auch mal eine tolle Gelegenheit.
Ja. Genau, wir haben vor 2 Jahren, just um diese Zeit, gemeinsam Wahlkampf geführt.
Genau.
Mit bekanntem Ausgang. Wir haben hin und wieder darüber gesprochen, für uns zumindest. Du allerdings bist mit Mandat aus der letzten Wahl hervorgegangen und jetzt im Landtag. Und wir könnten jetzt viel über die Landtagsarbeit reden, werden das auch machen. Aber unser Podcast dreht sich ja doch im Kern um Kommunalpolitik. Und was uns im weiteren Verlauf interessieren wird, ist halt immer wieder zu versuchen, was hat denn so eine Landtagsarbeit oder Landespolitik mit Kommunalpolitik zu tun, was hat das, wie kommen wir hier auf die kommunale Ebene? Das ist so unser Schwerpunkt. Deshalb sei nicht böse, wenn wir manchmal dann jetzt ablenken werden, auch wenn, oder beziehungsweise...
Ganz im Gegenteil. Ja, ich finde es gut.
Ja. Wobei es ja unglaublich spannend ist, was du da im Landtag erlebst. Du hast ja vorher sowas auch noch nicht gemacht, bist im Grunde kein Politikprofi, man kann das so sagen, und hast weiß ich nicht, wie viele Berufsjahren, aber nochmal irgendwie den Quereinstieg in die Berufspolitik gewagt. Ein unglaublich mutiger Wandel, wie ich finde. Wie ist es dir denn da ergangen?
Naja, zunächst mal muss ich sagen, du hattest mich ja auch angesprochen und durchaus ein bisschen angeschubst dafür. Und das finde ich auch eine tolle Sache, denn vorher hatte ich das so nicht überlegt gehabt. Aber ich finde es eine sehr schöne Sache, gerade in diesem Stadium nach einem langen Berufsleben, in die Politik zu gehen, weil ich hatte ja schon immer viel mit Politik zu tun, dadurch, dass ich im Gesundheitswesen tätig war, öffentliches Gesundheitswesen, viel in Entwicklungsländern, aber auch in Deutschland, gesundheitliche Aufklärung unter anderem. Und da gibt es doch sehr, sehr viele Bezüge zur Landespolitik. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich bin im Landtag in der SPD-Fraktion ja auch Sprecherin für Gesundheit und auch für Arbeit und Integration. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und gerade für Gesundheit gab es ja in letzter Zeit sehr viel und gibt es weiterhin sehr viel.
Ja. Und wenn du jetzt die Jahre mal Revue passieren lässt, gab es so Highlights oder besondere Punkte, wo du sagst, mein Gott, das hat mich jetzt überrascht, das hätte ich so nicht erwartet, dass ein Abgeordnetenmandat dieses oder jenes mit sich bringt?
Ja, es gibt natürlich immer wieder Überraschungen, das ist klar. Also was ich ganz toll finde zum Beispiel ist, dass wir mit der Fraktion auswärtige Fraktionssitzungen machen und dann immer so an verschiedenen Orten sind, uns die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger dort anhören. Wir haben ja zum einen hier die regelmäßige Bürgersprechstunde in Wittenberg, wo ja auch jemand hier vom Stadtrat dann dabei ist und unterstützt und wir haben das auch schon mal zusammen gemacht, Sven. Und dann aber auch wirklich in verschiedenen Orten. Also zum Beispiel Lützen, wo wir neulich waren, wo es zum einen um Gustav Adolf natürlich ging und das neue Museum. Aber auch jetzt um die wirtschaftliche Umstrukturierung nach der langen Abhängigkeit von der Kohle. Also man bekommt unheimlich spannende Sachen mit. Oder auch sehr spannend, finde ich, also ich bin ja stellvertretend dann in 2 Ausschüssen, wobei im Ausschuss Soziales sehr aktiv, das teile ich mir mit meiner Kollegin Katrin Gensicke, Wobei ich dann eben für Gesundheitsthemen und noch ein paar andere, natürlich Arbeit und Integration, die fallen auch da rein, zuständig bin. Aber auch stellvertretend im Ausschuss Bund, Europa und Kultur. Unheimlich spannend. Also da würde ich absolut als ein Highlight sehen, auch wenn das jetzt nicht unmittelbar zu einem Erfolg für Wittenberg geführt hat, aber dennoch das Engagement dafür, das Zentrum für europäische Integration, deutsche Einheit und europäische Integration, das jetzt nach Halle kommt, was ja auch schon ein Erfolg ist.
Überraschenderweise. Ne?
Überraschenderweise. Ja. Was ja auch schon ein Erfolg ist, dass es überhaupt nach Sachsen-Anhalt kommt. Dafür hatte ich mich wirklich sehr engagiert. Ja. So, manchmal kommen die spannendsten Sachen so einfach unerwartet. Muss ich sagen. Also auf manche Sachen bereite ich mich vor. Ja, gerade auch mit der Uni Halle Wittenberg bin ich sehr im Kontakt, weil ich mir sehr von Herzen wünsche, dass Wittenberg doch auch wieder nicht nur im Namen vorkommt. Und da gibt es Kontakte, da gibt es auch Ideen, Kontakte, worum ich mich da kümmere. Und das ist auch sehr produktiv, sehr schön. Aber manchmal kommt dann plötzlich so eine Gelegenheit, jetzt wie dieses Zentrum für deutsche Einheit, wo man dann plötzlich reingezogen wird. Ja. Ja.
Was mich aber noch sehr interessiert, weil du hast es ja angesprochen, du bist ja quasi Neuling, Politik-Neuling, ja, nach einem langen Berufsleben. Und trotzdem hatte ich aber der Landesverband Sachsen-Anhalt auf Listenplatz 9 gesetzt von so vielen Menschen, die in den Landtag einziehen wollten. Wie viele waren das damals? Waren das
35 oder sowas?
Ich glaube sogar mehr, oder? Ich glaube, das waren sogar... Also zig Menschen hatten ja Ambitionen und teilweise ja schon seit vielen, vielen Jahren an nächster Stelle quasi engagiert bei Abgeordneten oder bei Vorsitzenden. Mhm. Und trotzdem hat die Partei aber gesagt, nee, wir setzen Heide Richter auf Listenplatz 9, womit du, damals dachten wir, dass du ja ganz sicher einziehst, dann wurde es dann knapper als wir dachten. Als wir da haben. Wir erinnern uns, unter dem Würstchen Saft haben wir...
Wir sind nach Hause gegangen, ohne es zu wissen. Ja.
Genau. Oder, ich habe das Gefühl, wir wussten es schon, aber du hattest noch ein bisschen Angst, ob das wirklich klappt.
Ich habe mich gefragt, ob das tatsächlich noch klappt. Das war schon sehr, sehr knapp. Ja.
Ne? Aber die Frage, die dahinter steckt, ist, was glaubst du, warum hatte die Partei das Vertrauen und hat gesagt, ja, wir setzen diesen Neuling der Politik jetzt auf diesen hohen Listenplatz? Wie kam das?
Also ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, dass ihr auch schon bekannt wart. Also Sven hatte ja schon einen guten Kontakt zum Landesvorstand. Auch der Kreisverband, Martin Röthel, hat sich dafür eingesetzt. Da ging es aber jetzt darum, dass nicht nur die größeren Städte in Sachsen-Anhalt, sondern auch eine Stadt wie Wittenberg, also dass die auch mehr zum Zuge kommen. Aus der Perspektive hat er sich sehr dafür eingesetzt, dass ich als Kandidatin aus Wittenberg auf diesen Platz komme. Und dann hat sich, das muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich auch noch ausgewirkt, das Reißverschlussprinzip, dass man also mehr Frauen haben wollte, muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, zu der Zeit, gerade auch mit Corona und so weiter, hat man sich, denke ich, schon gedacht, es wäre auch nicht schlecht, eine Ärztin da zu haben, gerade in dieser Zeit. Und da ist auch sehr viel angefallen zu dem Thema.
Ja. Ja. Ja, das sind, glaube ich, auch die drei Hauptgründe. Dadurch, dass wir im Vorfeld sehr für ein Regionalisierungsprinzip gekämpft haben, weil wir eben gemerkt haben, okay, wir schaffen bessere, oder weil wir vermutet haben, wir schaffen bessere Wahlergebnisse, nur wenn wir auch in der Breite vertreten sind. Und da müssen wir auch in der Breite Kandidaten aufstellen. Mhm. Also es war im Grunde eine Regionalquote, wenn man so will. Dann haben wir natürlich die Frauenquote, auch das, oder die Geschlechterquote, auch das ein wichtiges Prinzip, einfach um wirklich gemeinsam Politik zu machen. Und dieses Prinzip hat sich dann eben auch ausgewirkt. Und drittens, und das ist dann der ausschlaggebende Grund für einen der vorderen Listenplätze auch bei den Frauen geworden, eben die Erfahrung im medizinischen Bereich. Mhm. Andreas Schmidt, unser Landesparteivorsitzender, hat mal gesagt, ihr habt da jemanden mit internationalem Glanz in eurem Ortsverein. Und ja, aber ich glaube, das ist im Grunde der Ausdruck für den Wunsch, eben jemanden mit internationaler Erfahrung von außen mal nach Wittenberg zu bringen. Du warst ja vorher in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit tätig im Gesundheitsbereich, hast du ja schon erzählt. Ja. Und ja, jetzt habe ich nochmal wiederholt, was du gesagt hast, aber das waren, glaube ich, die drei Gründe, sehe ich auch so. Ja. Und dann haben wir eben die Erfahrung von Arno Lietz noch nutzen können, der auch schon mit Listenaufstellungen viel zu tun hatte und sich dann nochmal in die Bresche geworfen hat. Eine glückliche Fügung, muss man sagen, weil das eben, um den Bogen zu uns zu schlagen, natürlich auch für unsere Lokalpolitik unglaublich hilfreich ist, dich hier zu haben, eine Landtagsabgeordnete aus Wittenberg zu haben.
Ich glaube, bei uns ist ja auch ganz viel passiert, seit Heide in den Landtag eingezogen ist. Was sich hinsichtlich des Büros verändert hat. Ich glaube, da sind wir alle sehr glücklich, auch von der Ästhetik her.
Genau, also wir saßen vorher in einem Ladenlokal, in dem früher eine Bäckerei war. Da ist Anfang der Nullerjahre in die alte Bäckerei ein Holzfußboden aus USB-Platten eingelegt worden. Mehr wurde nicht verändert. Und das war unser Büro, das ist ganz okay gewesen, aber natürlich für jemanden wie Heide, die du ja ordentlich präsent sein möchtest, hier vor Ort.
Das finde ich schon wichtig,
ein gutes Büro zu haben. Mhm. Nur als Hintergrund, genau. Aber dir war es auch wichtig, das neue Büro zu haben.
Das neue Büro, und was ich daran so toll finde, ist eben auch dieses Interaktive. Wir haben da ja auch die ganzen anderen Sitzungen, ne?
Aber da muss ich gleich, wenn das okay ist, gleich gerne rein. Also ich stelle ja gerne naive Fragen hier, einfach weil ich ja aufgrund meines Alters weiß ich ja eh nicht so. Ja. Und
du darfst.
Meine Frage ist, wir haben dich doch hier alle gewählt, damit du für uns in Magdeburg Politik machst, dort im Landtag. Aber warum ist denn jetzt dein Büro hier und nicht in Magdeburg? Da komme ich gedanklich gar nicht so hinterher.
Moment, in Magdeburg ist ja auch ein Büro.
Ach so, du hast zwei.
Ja,
zwei
Stück. Ich habe in Magdeburg im Landtag auch ein Büro. Das ist nicht so groß wie das, was die hier haben, aber es ist ein Präsenzbüro. Es gibt auch Schlafbüros. So eins habe ich nicht, obwohl ich öfter in Magdeburg auch übernachte. Ich würde sagen, so zweimal in der Woche.
Ach doch.
Ist Magdeburg angesagt, ja.
Okay.
Also es ist schon ziemlich viel Reisen und ich reise ja mit der Bahn dann. Also es ist ziemlich.
Ja, da treffen wir uns ja manchmal.
Ja, da haben wir auch schon interessante Gespräche gehabt.
Das stimmt. Genau.
Da habe ich jetzt auch noch ein paar Bilder ausgewählt zum Aufhängen und so weiter. Weil im Endeffekt verbringe ich tatsächlich, wenn es um die Büros geht, viel mehr Zeit hier, aber in Magdeburg natürlich bei den Sitzungen. Und dazwischen in Sitzungen mal. Und gerade diese Verbindung, das ist eben das Spannende, die Verbindung zwischen hier und Magdeburg.
Ja, und dieses Büro ist ja ein dreifacher Gewinn für uns. Erstens ist es schöner und besser als das alte. Zweitens, dass wir überhaupt ein Büro haben. Ich glaube, es ist nicht mehr jeder, also nicht jede Partei hat hier in Wittenberg ein öffentliches, präsentes Büro. Und auch nicht die SPD hat auch nicht jeder Ortsverein ein eigenes Büro. Und wir waren jetzt neulich in Coswig zum Beispiel, in unserem Nachbarort, zur Kreissitzung, Kreisvorstandssitzung. Da haben wir uns in den Räumen der AWO getroffen, das geht auch, aber die haben gar kein eigenes SPD-Büro da. Ja, und so ist das oft. Also wir sind, glaube ich, im Landkreis die Einzigen, die ein eigenes Büro haben. Und das ist schon ein unglaublicher Gewinn. Und drittens, ist dieses Büro so toll gelegen am Eingang vom Arsenal-Einkaufscenter, sodass immer mal jemand vorbeikommt. Also so werden wir, glaube ich, gesehen. Jedes Mal, wenn wir eine Sitzung machen, sieht man, okay, die Partei, die macht irgendwas, was genau, dann nicht. Manchmal kommt doch jemand rein.
Ja, das stimmt. Manchmal ganz spontan auch.
Ja, genau. Ja. Was hast du schon für Begegnungen gehabt? Wer kann schon...
Naja, wir haben natürlich die regelmäßige Bürgersprechstunde einmal in der Woche.
Wann ist die?
Die geht jetzt gerade zu Ende. Ich bin da jetzt etwas früher weg, aber unser Kollege René Steputis, der ja auch Stadtrat ist, sitzt da jetzt noch. Fangen wir um 16 Uhr an und normalerweise bis 17.30 Uhr.
Am Montag?
Montag. Jede Woche auch durchgehend jetzt im Urlaub. Auch wenn ich nicht da bin, ist jemand anders da. Also einmal ist es ja passiert, ein einziges Mal, dass ich nicht kommen konnte, weil ein Flug in Stockholm, wo ich Angehörige besucht habe, ausgefallen war. Und dann war ich 3 Stunden später, habe es nicht mehr geschafft. Und genau an dem Tag ist jemand gekommen, der vor dem Schild stand, also fällt, muss heute leider ausfallen, der ist sofort zur MZ, zur Lokalredaktion gegangen, sich beklagt. Aber ich finde das ja auch bemerkenswert, dass es so auffällt, wenn man nicht da ist. Wir haben dann das Gespräch mit ihm nachgeholt, das war auch sehr spannend. Es ging um ein Rententhema. Rente ist eines der ganz großen Themen übrigens, die immer wieder angesprochen werden. Ja.
Die weder dich als Landtagsabgeordnete noch uns als Kommunalpolitiker betreffen. Weil Rente ist ja ein klassisches Bundesthema.
Das ist ein klassisches Bundesthema, das stimmt, aber wir haben uns da ganz schön reingefriemelt, weil die Nachfrage so groß ist. Und wir haben auch an Hubertus Heil geschrieben mit einer Nachfrage, der hat auch geantwortet. Da muss ich sagen, das hat mein Büroleiter Alexander Riedle dann gemacht, weil der hatte Hubertus bei einer Gelegenheit mal getroffen. Und das hat dann auch erleichtert, dass wir ihm geschrieben haben. Also es erleichtert auch schon, wenn man mit dem Abgeordneten, Absender schreibt, auch wenn es Landtag ist und es geht um ein Bundesthema, dass man eine Antwort bekommt. Also von daher, das stimmt. Und viele, die zu uns kommen, sei es in der Bürgersprechstunde oder weil sie so durchs Fenster gucken und sehen, da ist jemand da, die unterscheiden ja jetzt nicht. Ist das ein Kommunalthema, ist das ein Landesthema, ist das ein Bundesthema? Aber wir tauschen uns dann ja auch aus. Ne? Über Kommunalthemen, Sven, tauschen wir uns ja viel aus. Über Bundesthemen, muss ich sagen, ist wirklich Karamba Diaby in Halle derjenige, mit dem wir uns richtig viel austauschen. Der hat ja übrigens auch zeitweise das andere Büro, das noch von Arne Lietz Zeiten war, auch mitfinanziert. Also der hatte uns als Betreuungswahlkreis, als Bundestagsabgeordneter.
Hat uns eine Zeit lang unterstützt, als Arne das Mandat nicht mehr hatte.
Ja,
okay.
Und da besteht auch wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Er kommt ja auch manchmal, steht auf dem Marktplatz. Ich lerne auch viel von ihm. Also das heißt, es gibt tatsächlich, und Martin Gröber auch, und auch noch andere im Bundestag. Also es gibt ja wirklich diesen Austausch.
Ja. Ich habe Karamba heute auch geschrieben, eine Mail, weil auch das eine schöne Geschichte der Verkettung, wie wir zusammenarbeiten. Es gibt hier einen jungen Mann, der ist aus Afghanistan 2015 nach Wittenberg gekommen, ist ehrenamtlicher Integrationshelfer beim Landkreis. Und der ist mal ins Büro gekommen, weil er in Afghanistan bei der dortigen sozialdemokratischen Partei aktiv war.
Auch spannend.
Said. Said spricht inzwischen hervorragend Deutsch und hat sich eben ist in das Büro gekommen, hat gesagt, hier seid die Sozialdemokraten hier in Deutschland, kann ich mit euch reden.
Genau.
Alex hat dann gesagt, komm, wir setzen uns mal hin. Ja. Du hast, glaube ich, auch mit ihm gesprochen.
Wir hatten ein längeres Gespräch. Und du natürlich auch. Das hat dann weitergeführt.
Und daraufhin hat sich Said dann entschlossen, ist dann rausgegangen, das ist ja schön mit euch. Und dann hat Alex erzählt, stand er kurz vor der Tür, hat überlegt, und ist umgetreten und hat gesagt, ich möchte bei euch Mitglied werden.
Genau, und das war eine tolle Sache.
Das ist sehr gut, jetzt habe ich mich neulich mal mit Zeit getroffen. Wir haben verschiedene einwanderungspolitische Themen besprochen. Und dann ging es gar nicht um ihn. Also Said wohnt auch schon, wie gesagt, seit 2015 hier, ist inzwischen nach allen Regeln der Kunst berechtigt, eingebürgert zu werden. Unsere Ausländerbehörde hier im Landkreis ist nicht in der Lage, diese Verfahren irgendwie zu verführen.
Ja. Großes Thema.
Ja, großes Thema. Mhm. Und er wollte aber gar nicht irgendwie für sich irgendwie was erreichen, sondern hat sich für einen Freund eingesetzt, der auch bei den Sozialdemokraten in Afghanistan gearbeitet hat und der jetzt da festhängt und der mit seiner Familie da in Angst lebt vom Taliban-Regime und gefragt hat, gibt es denn die Luftbrücke noch irgendwie? Ja, und das weiß ich auch nicht. Und da habe ich heute Karamba die Unterlagen geschickt mit der Frage, welche Möglichkeiten es gibt, da zu helfen.
Ja, dafür ist er absolut die richtige Ansprechperson,
Genau, und das Schöne ist, wir waren vor einem Monat, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal drüber gesprochen haben, waren wir in Berlin und haben als Delegation sozusagen oder Interessierte des Kreisverbandes haben Karamba besucht im Bundestag und da hat Karamba Said das Parteibuch übergeben. Und das ist natürlich der 1970 aus oder 75 aus dem Senegal eingewanderte promovierte Chemiker, der jetzt im Bundestag sitzt, dass der einem 2015 eingewanderten Afghanen das Parteibuch übergibt. Das war schon im Bundestag, im Deutschen Bundestag, das war schon ein bewegender Moment, muss man
sagen. Das war was ganz Besonderes. Ja.
Genau, aber so funktioniert das eben. Ne? Ja. Es ist nicht, das Büro ist das zwar sozusagen Infrastruktur, ist schon wichtig, aber einfach, dass Leute da sind, dass Alex da sitzt, dass du da viel präsent bist, dass es den Kontakt gibt, dass wir in alle Ebenen miteinander arbeiten können, das macht schon viel mehr Schwung, ne? Als wenn man da sitzen würde und sagen würde, okay, was besprechen wir denn jetzt kommunalpolitisch? Du bist allerdings ja auch, also nicht nur über das Büro und über deine Abgeordnetentätigkeit, sondern auch institutionell fest im Ortsverein verankert, bist mit dem Vorstand des Ortsvereins. Wir treffen uns jeden Monat am 14. Wer also immer mal vorbeikommen will, jeden Monat am 14. um 17.30 Uhr in der Bürgermeisterstraße 5 in der schönen Lutherstadt Wittenberg zur Ortsvereinsvorstandssitzung. Das letzte Mal, also am 14.07.
Ja. Das ist auch noch gleich eine Anekdote. Ja. Das meldet mich an.
Da bin ich jetzt gespannt. Ja.
Denkwürdige Sitzung, weil wir zu zweit dort saßen. Und der Rest des Vorstandes irgendwie im Urlaub oder auf Radtour war. Oder wie Eckhard Naumann dann schrieb, er hätte eine Panne und mit Platten zwischen Köpnick und Wittenberg. Ja. Aber
konnten wir uns auch mal so austauschen.
Genau, aber das ist halt auch gut, ne? diese Verankerung im Vorstand. Wir können immer mal wieder uns über Themen austauschen und fordern das ja auch, musst du auch, du bist ja da auch immer gefordert und sagen, also das ist eigentlich jede Sitzung einmal, dass die Vorstandsmitglieder sagen, Heide, du musst hier vor Ort was machen.
Ja.
Und,
das stimmt, ja. Ja, das ist richtig. Also es gibt ja diese zwei Schwerpunkte meiner Tätigkeit. Also einmal, was die Arbeit hier vor Ort betrifft und zum anderen, was eben meine Funktion als Sprecherin für diese drei Themen betrifft. Und das betrifft ja Sachsen-Anhalt insgesamt. Und hier vor Ort wiederum ist es nicht auf bestimmte Themen nur beschränkt, sondern betrifft wirklich alles. Ja. Und
genau, wir werden auch gleich noch konkret, erstmal deine Anekdote noch.
Ja, die Anekdote, genau. Ja. Wegen, apropos Ortsvereinsvorstandssitzung, da kam mir was in den Kopf vor einigen Jahren. Es muss an einem sonnigen Tag 2019
jetzt fängt Leonard auch schon an. Das ist nicht schlecht, Leonard wird auch älter, wir merken es heute.
Ich glaube, das war am Folgetag, nachdem ich mein Moped geklaut wurde.
Ach Gott.
Ja, total, glaube ich. Yeah. Naja.
Extrempanne sozusagen.
Extrempanne, ja. An dem Tag striff ich traurig durch die schöne Lutherstadt Wittenberg und spielte aber schon lange mit dem Gedanken, mich politisch einzubringen. Und dann blieb ich vor dem SPD-Parteibüro stehen. Und da dachte ich, da saßen Menschen drin. Gehe ich da jetzt rein? Gehe ich doch nicht rein? Ich wollte da schon oft hin und mich schon oft mal erkundigen dort, weil ich schon lange. Schon lange sehr sympathisiere und da Ambition pflege. Und dann dachte ich an dem Tag, ich habe ja eh nichts mehr zu verlieren, nach dem traurigen Vorfall, machte die Türe auf und setzte mich hin und hatte dann ein Gespräch mit der ersten Bezugsperson der SPD Wittenberg überhaupt für mich, mit Heide Richter.
Das war dein erstes Gespräch?
Das war mein, ja, genau. Genau.
Im Ernst?
Ja. Sie schließen sich die Kreise.
Das wusste ich überhaupt nicht. Nee? Nein, ich dachte, du hättest schon...
Nee, ich kam damals rein und dann Reinhard war noch da.
Genau. Ja, daran erinnere ich mich sehr gut, ja.
Reinhard, genau. Und dann habe ich das gemacht, wo ich mich heute drüber beschwere, mich über Sachen beschwert, wo man auf kommunaler Ebene gar nichts machen kann, aber erst mal ins Büro gehen und meckern. Wie man das so gelernt hat. Und dann füllte sich, nachdem wir lange sprachen.
Das war dein erster Besuch.
Ja.
Du bist da einfach so reingeschneit.
Ich bin, genau.
Ja. Genau, aber es war auch so. Das war auch deine Initiative, Heide. Du hast dich damals, ich erinnere mich noch, dafür stark gemacht, dass wir Bürgersprechstunden anbieten regelmäßig.
Stimmt, und
gab es die drei großen Antworten aus der Politik. Das haben wir noch nie gemacht. wo kommen wir denn da hin und wer soll es machen? Und dann hast du gesagt, ist mir egal, ich mache das jetzt. Und dann hast du denn eben tatsächlich diese Bürgersprechstunde gemacht und mit Bürger Lars Dietrich, nein, mit Bürger Leonhard Schneider.
Das ist ja toll, dass ihr das jetzt nochmal aufbringt, tatsächlich.
Ja,
ja,
na klar.
Ja.
Und dann
ja.
Füllte sich der Raum so langsam und dann wurde mir erklärt, ja, jetzt füllt sich der Raum, denn jetzt ist hier eine Ortsvereinsvorstandssitzung. Ja. Das fiel mir nur.
Richtig, und Reinhard Rauschning war natürlich auch immer dabei. Der hat ja schon, also schon sehr lange jetzt im Ortsverein auch eine ganz tragende Rolle. Und der konnte dir auch ganz konkrete Sachen sagen. Bei mir war es auch noch viel mit Ideen und so, ja.
Genau, und inzwischen haben wir sogar immer einen Stapel Mitgliedsbeiträge im Büro liegen.
Ja.
Und man musste damals.
Ja, wir hatten mal als eine, ich glaube, gerade als du dieses Beispiel erwähnt hast, da hatten wir gar keinen Mitgliedsantrag zur Hand. Aber das ist dann schnell geändert. Und natürlich Eckhard Naumann hatte auch eine ganz große Rolle in dieser ganzen Sache. Er war auch wesentlich daran beteiligt, dass ich damals in die SPD eingetreten bin. Ich hatte ihn ja noch in seiner Funktion als Oberbürgermeister kennengelernt. Und ich bin zweimal mit Besuchergruppen gekommen aus Indien und aus Kenia. Die durften sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Ja, das wurde alles ganz toll gemacht. Und dadurch kam da so ein bisschen der Kontakt und auch das Interesse da mehr an Wittenberg.
Ja. Eckhardt war dann die Person, die dir dann sagte, ja, treten Sie doch bei, wenn Sie was ändern wollen.
Einer von denen, nein, das hat er mir nicht so direkt gesagt, da war auch noch Engelbert Wistuba. Ich muss auch sagen, das war auch ein ganz wichtiger Kontakt damals, von dem habe ich mein Mitgliedsbuch bekommen. Auch übrigens steckt den Bogen auch zu.
So einer, wir schmeißen ja gerade mit Namen.
Mit Namen, das sagt jetzt den anderen ja gar nichts. Ich denke, das sagt vielen doch schon was, ja. Aber natürlich den SPD-Mitgliedern mehr. Aber Friedrich Schorlemmer möchte ich schon auch noch erwähnen, denn ich habe seine Bücher wirklich verschlungen. Ich war damals in Bangladesch eingesetzt, auch Stärkung des Gesundheitssystems, Gesundheitsfamilienplanung und sowas. Und da habe ich auch so in der Wendezeit so seine Bücher gelesen, fand das alles sehr spannend und überhaupt Wittenberg spannend. Und dadurch, dass ich eben auch Verwandtschaft in Wittenberg habe, ich komme ja aus dem Westen, man hört das auch, ne, aus NRW, bin jetzt zwar schon ewig lange in Wittenberg, mehr als 20 Jahre, also das heißt, länger als manche, die ihr Leben lang in Wittenberg waren, die in der SPD sind, aber man hört es natürlich immer noch. Aber es waren eben so Faktoren, die mich nach Wittenberg auch gezogen haben, verschiedene.
Ja, vielleicht als kleiner Servicekasten. Friedrich Schorlemmer war lange Pfarrer und einer der großen der Wendebewegung, von dem kirchlichen Teil der Wendebewegung. Es jährt sich jetzt, glaube ich, das Schwerter zu Flugscharen-Ereignis, was er zum Kirchentag, ich glaube 83 war es, gemacht hat. Da gibt es eine Tagung demnächst. Und Friedrich Schorlemmer ist SPD-Mitglied, einer der Gründungsmitglieder der SPD hier in Wittenberg. Eckhard Naumann auch kirchlich bewegt und ehemaliger Betriebsrat und 25 Jahre Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg und immer noch aktives Mitglied im Ortsverein. Und Engelbert Wistuba wiederum, Servicekasten Teil 3.
Sehr gut, ja.
Bundestagsabgeordneter für die SPD aus dem Kreis Wittenberg. Im Grunde der Mann, dem Leonhard Schneider nachfolgen wollte.
Tja. Aber nicht ist.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Du bist ja noch so jung. Also.
Genau. Das sagen wir hier manchmal.
Wir sagen wir es. Aber vielleicht Butter bei die Fische, wir haben ja gesagt, ein bisschen konkreter werden. Ich habe mir so ein paar Politikfelder aufgeschrieben, wo wir vielleicht mal den Spannungsbogen zwischen Landespolitik und Kommunalpolitik machen können. Meine Vorbereitung besteht ja immer aus der Rückseite eines Briefumschlages.
Sehr schön.
Diesmal ist es die UNICEF-Spendenquittung, sage ich mal ganz bescheiden.
Bravo! So muss ich sehr loben. Ich habe im Senegal bei UNICEF gearbeitet. Aber zurück, ja.
Ich habe mal beim UNICEF-Spendenlauf viele Meter bin ich da gelaufen mit 14.
Sehr toll.
Also UNICEF, sehr zu loben, ja. Und das auf der Rückseite, du hast den ganz voll geschrieben.
Nein, das sind nur ein paar Notizen. Das erste Politikthema, du hast es ja schon gesagt, Gesundheitspolitik. Und wir haben jetzt auf Bundesebene die Hausreform hin zu den von den Fallpauschalen hin zu den Versorgungspauschalen oder Vorhaltepauschalen heißt es genau. Wir haben auf Landesebene die große Debatte, wie ist die in unserem Flächenland Sachsen-Anhalt, wie ist die Krankenhauslandschaft aufgestellt, wie viel Spezialisierung braucht man, wie viele Geburtskliniken muss es in der Fläche geben, wie viel Herzchirurgie muss es geben und so weiter. Und wir haben eben hier vor Ort in Wittenberg direkt ein Krankenhaus, wo viele Menschen arbeiten, was im Grunde ein Riesenarbeitgeber ist, was ein Strukturfaktor für die Stadt ist, was aber auch ganz hilfreich ist, wenn man nur 5 Minuten braucht und in der Notaufnahme sitzt und nicht 1,5 Stunden fahren muss bis zum nächsten Krankenhaus. Das sind natürlich 3 völlig unterschiedliche Blickwinkel auf dieses Krankenhaus hier, aber letztlich ist es unser Krankenhaus hier vor Ort. Ne? Und wie bringst du das zusammen? Also das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, auf der einen Seite zu versuchen nachzuvollziehen, was da auf Bundesebene diskutiert wird. Du bist da ja letztlich auch nur Zuhörer. Ja? Wenn es über Vorhaltepauschalen geht, bist du an den Diskussionen nicht beteiligt. Auf Landesebene kannst du vielleicht die Interessen des Krankenhauses von Salzwedel und was weiß ich irgendwie, weiß ich gar nicht, ob die eins haben, aber ich war jetzt als Beispiel, genauso gut verstehen wie die hier von Wittenberg. Dein Herz schlägt dann aber eben für das hier. Und dann kennst du ja hier, wir haben ja auch Ärzte, die bei uns bei der SPD mitmachen und kennst du hier Leute auch, die hier ins Krankenhaus kommen.
Richtig.
Und, ja. Also das sind ja völlig unterschiedliche Dinge. Wie bringst du das zusammen? Wie funktioniert das?
Das ist wirklich die Kernfrage. Ja. Also ich habe ja tatsächlich aus der Entwicklungszusammenarbeit her, haben wir mit etwas gearbeitet, das nennt sich der Mehrebenenansatz. Das heißt, man ist nicht im ganzen Land unmittelbar tätig, sondern in bestimmten Regionen des Landes. Und man macht aber auch Politikberatung. Und das geht von der Krankenhausebene, man unterstützt bestimmte Krankenhäuser. Man berät dann auf der regionalen Ebene, also Distrikt oder was immer da die Verwaltungsstruktur ist. Und aber auch auf der nationalen Ebene. Und man bringt dann die Erfahrungen ein. Und also diese Idee vom Mehrebenenansatz finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht so Theorie und Praxis trennt, sondern dass man das integriert hat. Deswegen, also wir haben ja auch innerhalb der SPD-Fraktion, wir haben den Arbeitskreis, wo wir mit der Ministerin unter anderem, natürlich diejenigen, die im Bereich Soziales sind, Katrin Gensecke und ich und natürlich unsere Fraktionsvorsitzende Katja, natürlich, wir haben da auch die Ministerin sitzen und
die Ministerin nur als Servicepart Petra Grimm-Benne.
Petra Grimm-Benne,
SPD,
ja.
Sozialministerin und Sozialdemokratin, genau. Ja. Katja Pehle, Dr. Ja, Katja Pehle, die Fraktionsvorsitzende. Im Magdeburger Landtag. Und welcher Name war jetzt noch gefallen?
Katrin Gensecke.
Katrin Gensecke, genau, Abgeordnete auch wie Heide im Landtag von Magdeburg.
Genau. Und auch Susi Mürberg und Wolfgang Beck, also die Staatssekretäre innen.
Ja,
okay. Und da haben wir eine Möglichkeit zum Austausch. Das finde ich also eine wirklich sehr gute Sache, wo man auch Anregungen, Erfahrungen einbringen kann. Und ich bringe dann auch Dinge mit, die ich hier erfahren habe, entweder die ich durch Besuche erfahren habe oder die an mich herangetragen worden sind. Und zum anderen dient dieser Arbeitskreis auch der Vorbereitung der Ausschusssitzungen. Wir haben immer eine sehr volle Agenda. Man muss sich hier immer sehr kurz fassen. Aber also mit Katja Pehle zum Beispiel habe ich dann auch schon mal Einzelgespräch, wenn dies oder jenes ansteht. Und auch im Ministerium, also auch schon mal, machen wir auch schon mal einen Termin. Also zum Beispiel, wenn es um seltene Krankheiten geht, da haben wir ja hier auch eine sehr aktive Selbsthilfegruppe, die von Wittenberg aus betrieben wird hier in der Region, wo ich dann auch schon mal einen Termin vermitteln konnte. Der Kontakt zum einen mit der Fraktion, also wenn es um Gebiete geht, die jetzt nicht in meinem unmittelbaren Arbeitsbereich liegen, dann tausche ich mich auch aus mit anderen, die zuständig sind, ja. Also mit dem Kollegen, der für Inneres zuständig ist, zum Rüdiger Erben, oder was immer die Zuständigkeit ist. Also, dass ich dann auch mit anderen FraktionskollegInnen mich austausche und wir eben auch die Möglichkeit haben mit den Ministerien und gegebenenfalls in die Ausschüsse auch Dinge reinzubringen.
Ja. Und mal direkt gefragt, was bedeutet die Vorhaltepauschale für Wittenberg? Ist das gut oder schlecht? Wird das Krankenhaus wachsen? Wird es zusammengestrichen? Kannst du das schon sagen?
Also die Vorhaltepauschale ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil die Krankenhäuser dann nicht mehr so abhängig sind davon, dass sie mit bestimmten Leistungen, die auch lukrativ sind, sich decken, dass sie das erwirtschaften. Also ich habe da eben auch schon mit Ärzten, Oberärzten des Krankenhauses gesprochen, schon vorher, lange bevor das anstand. Und diese Fallpauschale ist schon, also das war schon sehr kritisiert worden, weil man eben so darauf gedrängt wird, bestimmte Leistungen zu erbringen und andere Leistungen darunter leiden können. Und also ich denke, dass das insgesamt eine gute Sache ist. Also ich denke nicht, dass jetzt hier Paul-Gerhardt-Stift gefährdet gewesen wäre, auch ohne das. Aber es trägt eben sehr dazu bei, dass stärker bedarfsorientiert gearbeitet werden kann, dass man nicht immer drauf schielen muss, was bringt jetzt am meisten Geld ein.
Ja, denn das war ja die Tendenz des alten Systems, dass sich auch kleine Krankenhäuser versucht haben, auf rentable Bereiche zu spezialisieren, obwohl das ja im Grunde in der, also als Krankenhaus in der Fläche eher einen allgemeinen Versorgungsauftrag zu erfüllen hätte. Und den kann es natürlich mit so einer Vorsorgepauschale leichter erfüllen.
Auf jeden Fall. Mhm. Also ich denke, das war wirklich angezeigt, dass man das jetzt gemacht hat. Ja. Und auch, dass es zum einen eben den Auftrag gibt, Versorgung in der Fläche mit einem Basisangebot, aber jetzt, dass diese Spezialisierungen nicht mehr von kleinen Häusern erbracht werden müssen, in Anführungszeichen, damit die sich finanzieren können. Denn das ist wirklich eine Katastrophe, wenn das passiert für die Gesundheitsversorgung. Wenn Häuser, die nicht genügend Fallzahlen haben, um wirklich diese Kompetenz, diese Fertigkeiten vorzuhalten, wenn die das trotzdem machen, um das Geld reinzukriegen. Also von daher finde ich das eine sehr gute und nötige Reform. Und auch wie das Ineinandergreifen jetzt. Wir hatten ja hier auch die Krankenhausstudie, eine sehr gute Analyse, die, glaube ich, sehr sorgfältig gemacht worden ist.
Für Sachsen-Anhalt.
Für Sachsen-Anhalt. Und das greift jetzt eben ineinander, dass man doch einen sehr guten Überblick hat. Und da wurden auch sehr gute Vorschläge gemacht. Was ich zum Beispiel sehr gut und wichtig finde, ist, dass die Gutachter sich auch das Rettungswesen angesehen haben. Denn das greift ja sehr ineinander, Krankenhaus und Rettungswesen. Das ist bei verschiedenen Ministerien aufgehängt, auf Landesebene, was natürlich nicht einfach ist. Ne? Aber dass die das angesprochen haben, Vorschläge gemacht haben.
Ich erinnere mich, im Landesparteirat ist letztens eine lange Debatte über Rettungshubschrauber in Sachsen-Anhalt entfacht, was ich auch so noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
Das könnte für diesen Podcast spannend werden, weil wir direkt unter der Einflugschneise der Rettungshubschrauber sitzen, die hier zum Paul-Gerhardt-Stift hin und wieder fliegen.
Das stimmt, ja.
Genau, also nach meinem Dafürhalten gibt es genug Rettungshubschrauber in Sachsen-Anhalt.
Ja,
was hat der Parteitag?
Aber es ist eben nicht in allen Regionen gleich. Ja. Es sind eben bestimmte Regionen unterversorgt. Es wurde ein weiterer Rettungshubschrauber vorgeschlagen. Aber auch, dass die Rettungsleitstellen stärker zusammenarbeiten, zum Teil auch zusammengelegt werden, finde ich überaus sinnvoll. Denn wenn die Gebiete zu kleinteilig sind mit den Rettungsleitstellen, Sven, wir hatten darüber gesprochen, dass das in Wittenberg jetzt nicht unbedingt ein Problem ist, aber in manchen Regionen sind einfach die Bereiche so klein, dass es oft sinnvoller wäre, wenn Patientin oder Patient in ein anderes, etwas weiter entfernt liegendes Krankenhaus gebracht würde, wo die Kompetenz besser ist. Das passiert aber nicht, weil der Rettungsdienst eben innerhalb seines Gebietes bleibt. Lauter solche Sachen, da kann man sehr, sehr viel verbessern, aber auf dieser Ebene.
Aus Interesse verlängern sich dann nicht, also jetzt mal wieder naiv gefragt, aber wenn man jetzt was zusammenlegt, verändern sich dann nicht so Fahrzeiten zum Negativen womöglich?
Die Frage ist, ob man eine Stunde fährt und gesund bleibt oder nur eine halbe Stunde fährt und dafür nicht so gut behandelt wird.
Es geht ja um die Leitstellen. Es geht ja um die Leitstellen.
Und das ist heißt gut für die Landwirte, weil dann haben die Weihnachten eine Leitstelle weniger zu besuchen. Wenn es
also das sind ja die, die dann sagen, wohin die Rettungswagen fahren sollen. Das muss ja noch nicht heißen, dass die woanders stationiert sind.
Ich will nicht so viel ermahnen, Entschuldigung. Ich weiß, wir diskutieren hier hart und wir haben wirklich tolle und wichtige Gespräche, aber wir müssen versuchen, weniger auf dem Tisch zu euphorisieren, sondern auf dem Tisch zu hauen.
Du hast extra gesagt, man soll nicht auf den Tisch hauen. Und jetzt habe ich schon angefangen, weil dieses Thema finde ich überaus spannend. Ja.
Wie man hört. Am Hämmern und Poppen.
Naja, wenn natürlich nicht mehr alle Leistungen überall erbracht werden, braucht man ein sehr gutes Rettungssystem, aber nicht nur das, auch Transport einfach für den Alltag, ne? Auch ganz normal zum Krankenhaus, wenn es kein Notfall ist, oder auch ärztliche Versorgung, das ist ja auch ein großes Thema.
Also man braucht sich gar keine Illusionen machen, es würde im ländlichen Raum überhaupt kein Taxigewerbe mehr geben, wenn es nicht die Notwendigkeit gebe, im Krankenhaus warten mit dem Taxi zu machen.
Richtig.
Die leben mal und nur, also hauptsächlich davon. Nur mal irgendwie aus dem nächsten Nest abends von einer Geburtstagsparty abgeholt zu werden, davon hält sich hier kein Taxiunternehmen. Das,
Völlig richtig. Und es werden auch immer weniger Taxis. Ein ganz interessantes Phänomen. Dadurch, dass ich nicht selber Auto fahre, weil ich eine Sehbehinderung habe, womit ich zwar noch Auto fahren kann, nach einem Unfall, den ich mal hatte, in Afrika lange her. Ich darf zwar noch Auto fahren, aber ich tue es nicht mehr so gerne, fahre daher mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann auch schon mal öfter mit Taxi, als es sonst der Fall wäre. Das gibt mir die Gelegenheit zu vielen Gesprächen mit Taxifahrern und überaus interessante Einblicke. Also in das Taxigewerbe auch, warum es weniger Taxis gibt, was lohnt sich noch, was lohnt sich nicht mehr. Jetzt auch der Vergleich mit Berlin, wo die Taxifahrer jetzt auch also protestiert haben. Es gibt immer weniger Halteplätze. Aber insgesamt möchte ich damit sagen, auch wenn man sich auf ein Gebiet konzentriert, gibt es ja immer die Verknüpfungen mit den anderen Gebieten. Ja. Und gerade bei der Gesundheitsversorgung, also öffentlicher Nahverkehr, also ist eine ganz enge Verknüpfung, um das nur mal als Beispiel zu nennen. Über das Rettungswesen hinaus jetzt. Ja. Also man muss viele Dinge eben auch im Zusammenhang sehen.
Genau. Ein anderes Thema, wo du auch so einen schönen Spannungsbogen geschlagen hast zwischen der großen Politik und den Problemen vor Ort, ist die Ukraine-Hilfe, finde ich. Ich weiß, dass wir waren ja zu dritt, also wir waren noch zu mehrt, aber wir drei saßen zusammen in einem Auto, als wir zum Landesparteitag gefahren sind. Eine denkwürdige Debatte, der Krieg hatte in der Ukraine, hatte irgendwie vor ein paar Monaten angefangen. Ich glaube, Februar 22 hätte der Krieg begonnen.
Ja, und wir sind
im Juni oder so, mit dem Auto zum Landesparteitag gefahren. Und dann weiß ich noch, wie wir heiß diskutiert haben, ob man den Krieg gewinnen muss oder ob man mehr über Frieden reden muss. Heide hat sich sehr für Friedenspolitik eingesetzt. Wir haben gesagt, jetzt aber Attacke.
Wir wollten unbedingt.
aber ich will die
Diskussion. Nein, aber es ist gut, dass wir solche Gespräche hatten oder immer haben können.
Genau, das ist gut.
Ja.
Und dann wiederum ein paar Wochen später waren wir hier in Wittenberg und dann standen die ersten Menschen aus der Ukraine hier in der Stadt und haben gesagt, wir brauchen Unterkunft. Und da war auch Heide, warst du einer der Ersten, die gesagt haben, klar, als Arne wiederum auf uns zukam, und gesagt, wir würden gerne eine Struktur für die Ukraine-Hilfe hier aufbauen. Und da hast du gesagt, klar, bin ich bei der Gründung des Vereins Ukraine Soforthilfe Wittenberg mit dabei.
Ja.
Und dann hast du ein paar Wochen später weil dich das keine Ruhe gelassen hat, diese friedenspolitische Frage zu klären, hier nochmal eine Diskussionsveranstaltung gemacht zu dem Punkt. Auch da ist es wieder spannend. Ne? Ich meine, so richtig das ist, darüber zu diskutieren, und da hast du ja auch Leute gewonnen für diese Diskussion, die aus verschiedenen Institutionen kamen. Und den Bogen dazu, was die Leute hier bewegt, ne? Wie kriege ich einen Antrag, wo kriege ich einen Tisch her, wo ich dran sitzen kann, wie können wir mit der Wohnungsbaugenossenschaft reden, ne? Gibt es ein Fahrrad und so. Ganz praktisch.
Ja.
Wie war denn im Landtag die Debatte dazu, also beziehungsweise so landespolitisch?
Ja, da war also gleich am Tag der Invasion, ich glaube, es war sogar der Tag selber oder der Tag danach, also es war jedenfalls unmittelbar in Verbindung mit der Invasion, gab es eine Erklärung im Landtag, wo also die Invasion ganz klar verurteilt wurde. Und die war wirklich parteienübergreifend, sagen wir mal von allen demokratischen Parteien. Und das fand ich wirklich stark, dass es da so einen Konsens gab über alle Parteien hinweg. Ja, ich habe mir die Formulierung auch noch angesehen, wer wird genau verurteilt? Putin und seine Unterstützer. Es gab da ein bestimmtes Wort und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie ist das formuliert, dass nicht Russland insgesamt oder die ganze Bevölkerung verurteilt wird, das war mir sehr wichtig. Das war aber auch nicht, also die Wortwahl war schon sehr gut getroffen. Und also diese Verurteilung, das war schon eine ganz starke Aussage, vor allem eben, weil sie so parteiübergreifend war. Und dann gab es auch noch mal, es gibt hin und wieder Anträge, die einen mittelbaren oder unmittelbaren Bezug darauf haben. Also zum Beispiel, manchmal gibt es Anträge, die sich auf die Bundespolitik beziehen, weil ein Land ja auch Möglichkeiten hat, auf die Bundespolitik in einem gewissen Maße Einfluss zu nehmen. Durch den Bundesrat, ja.
Was ich mir aktuell schwierig vorstelle, so dieses Zusammenspiel Landesparlament, Bundestag, weil ihr ja die interessante, nenne ich es mal, interessante Situation habt, mit einem Partner zu arbeiten im Landtag, der auf Bundesebene in die Opposition geschickt wurde. Und ich habe schon gehört von einigen Stimmen, dass, wir nennen sie beim Namen, dass die Arbeit mit der CDU, dass sich das ganz schön ausgewirkt hat, dass sie in Berlin nicht mehr an der Regierung ist. Würdest du dem zustimmen oder wie empfindest du das?
Zum Teil schon, ja. Man merkt das schon an manchen Aussagen, dass man denkt, sind wir jetzt in der Landespolitik oder sind wir in der Bundespolitik? Also auf Ukraine bezogen würde ich das jetzt nicht so sehen. Da ist, glaube ich, der Konsens sehr weitreichend. Da gab es Oppositionsanträge seinerzeit und so weiter. Insgesamt gesehen habe ich schon den Eindruck, man hört das manchmal doch durchaus raus, dass ich mir denke, wie sind wir jetzt in der Bundespolitik? Irgendein Seitenhieb kommt dann. Und was es natürlich auch gibt, es ist immer, wenn es um Abstimmungen geht, die AfD betreffen, also AfD-Vizepräsident oder andere Themen, die also einen engen AfD-Bezug haben, dass es immer doch ein paar Stimmen gibt, die also AfD-Antrag oder Vorschlag, also ein paar Stimmen mehr als AfD sind.
Ja.
Und die Vorstellung dazu ist, dass das von den einigen aus der CDU kommen. Aber es sind aber wenige, muss man sagen.
Ja,
man weiß es natürlich nicht.
Mein Friedrich-Merz-Spruch zum Einstieg in die heutige Folge, der war ja nicht umsonst, der hat einen Hintergrund. Und wir fragen uns ja, denke ich, oder sehr, sehr viele fragen sich ja aktuell, ob diese Brandmauer noch steht und besonders in unseren ostdeutschen Ländern, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen-Thüringen, Thüringen und AfD, da werden ja jetzt schon ständig Beschlüsse von AfD und CDU zusammen auch schon durchgebracht durch das Parlament, wenn wir an das Verhindern von geschlechtergerechter Sprache denken. Ja. Und ich frage mich natürlich, wie das auf Landesebene aussieht, wie sich das auf die Kommunalpolitik niederschlägt. Wir mussten ja hier auch in Sachsen-Anhalt den schweren Schlag, bei uns ganz in der Nähe, mussten wir jetzt zur Kenntnis nehmen, dass ein AfD-Ortsbürgermeister gewählt wurde, der damals zur Bundestagswahl
im Landtag sitzt. Ja.
Genau, mit dem hatte ich auch einen kleinen, der hat ja meine Videos damals kommentiert und erklärte mir damals in einer direkten Auseinandersetzung, dass Olaf Scholz an Mitschuld an 9-11 hätte, blablabla. Also ganz spannende Person.
Ja, die es jetzt, kommen da jetzt, manchmal skurrile die, Sachen auf, die, muss ich schon sagen.
Die Menschen sich jetzt zum Ortsbürgermeister gemacht haben, nun gut, aber jetzt schweife ich ein bisschen ab. Ne? Das, aber es ist gerade ein bewegendes Thema.
Ja,
und es ist ja hier auch Thema gewesen bei der Landratswahl. Die ist sozusagen nur am Rande diskutiert worden, weil letztlich Christian Tölsch als CDU-Landrat in der Stichwahl mit einer großen, unangefochtenen Mehrheit der Landrat geworden ist. Im ersten Wahlgang ein AfD-Mann, der sich in der Zeitung mehrfach irgendwie skeptisch geäußert hat, dass er eigentlich hätte gar nicht antreten wollen, dass ihn das eigentlich alles überhaupt nicht interessiert, dass er das nur macht, weil ihn die Partei darum gebeten hatte und weil ihn das eigentlich alles im Grunde gar nicht interessiert, dass der in die Stichwahl kommt. Und das war ja schon so ein Beispiel dafür, ja, dass also ein Beispiel dafür, was jetzt dazu geführt hat, dass es eben tatsächlich auch Mandate errungen wurden, beziehungsweise Ämter errungen wurden. Aber, also kann man sich lange aufregen. Ich will nur sozusagen, um nochmal unser Thema sozusagen Verbindung Landespolitik, Kommunalpolitik nochmal darauf anzuwenden, weil ich habe es neulich sogar, glaube ich, in der Süddeutschen oder irgendwo war, gesehen, dass in der Kommunalpolitik ja durchaus der Kontakt und die Zusammenarbeit mit der AfD oder mit den Mandatsträgern der AfD üblich und normal ist, weil hier geht es ja um die Sachebene und man kennt sich, man ist natürlich in so kleinen kommunalen Bezügen, ist es auch so, dass da keiner unbekannt ist, sondern man im selben Sportverein oder was weiß ich, irgendwie mit den Nasen, die dann nachher da Kommunalpolitik machen wollen, noch zusammen ist und man kennt sich halt und dann redet man noch miteinander und so. Und es ging ja nur um die Sache und das ist auf Kommunalebene gar nicht zu vermeiden und das sind ja manchmal auch ganz nette Leute. Und die rhetorische Frage, die du schon so ein bisschen beantwortet hast, ist das denn im Landtag auch so, dass das ganz nette Leute sind, mit denen man mal reden kann?
Also nicht politisch reden, also das sicher, das ist eine andere Sache. Aber es gibt einige, die wirklich richtig rassistische Sachen raushauen, und wo es völlig klar ist, warum die Brandmauer zur AfD hin sein muss. Das ist völlig klar. Dass sie auf einer persönlichen Ebene zum Teil auch nett sein können, ist eine völlig andere Sache. Höflich, ist eine völlig andere Sache. Aber deswegen ist die politische Brandmauer wichtig.
Also ich finde es interessant, was du erzählst, weil ich war neulich von meiner Arbeit her mal im Bundestagsfamilienausschuss. Und also da ist das, was von der AfD kam. Also da ging es um kommunale Gleichstellungsbeauftragte und deren Jobs und die Frage, was die sozusagen für Schwierigkeiten haben.
Ja.
Naja, und ich meine, das ging also gar nicht um die Sache, sondern die haben wirklich die beiden AfD-Mitglieder, die da im Bundestagsausschuss saßen, die haben einfach jede Gelegenheit genutzt. Das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Das ging um die Frage, meinetwegen sind kommunale Gleichstellungsbeauftragten hinreichend finanziert, haben die genug Einflussmöglichkeiten und so. Und die haben es geschafft, jede Frage dazu als Fremden, um ihren, dazu zu nutzen, ihren fremden Hass da irgendwie raushängen zu lassen.
Das kann ich bestätigen.
Um ihre das ist ja nicht mal konservativ, sondern ihre irgendwie frauenfeindliche Familienbild da irgendwie raushängen zu lassen.
Ja, das erleben wir auch.
Lustigerweise, den Wert kommen Konservativen der CDU sehr nahe, in dem, was sie da erzählt haben. Aber es ist, also das war schon wirklich erstaunlich, Und was man eben hört, von was man so sieht an Ausschnitten oder an Reden auch, was die AfD, die ja auch sehr aktiv ist und ja, darin ihre Arbeit zu verbreiten, was die so erzählen, das ist eben jenseits aller Sachlichkeit und Freundlichkeit. Ja, das ist total knallhart, rassistisch, ausländerfeindlich und rückwärtsgewandt.
Kommt immer wieder raus im Landtag bei Beiträgen, immer wieder.
Ja.
Kann ich wirklich.
Und du hast dich ja damit auch schon viel auseinandergesetzt.
Ich habe mich damit viel auseinandergesetzt. Ich möchte, es sind oft auch persönliche Angriffe, durchaus auch sexistisch, gegen mich noch nicht, aber gegen andere.
Ich erinnere mich, dass dich die AfD in ihrem hochrassistischen Wahlkampf auf sämtlichen Ebenen zur Landtagswahl, auch zur Bundestagswahl, dass du dort von denen im Internet als Afrika beauftragt.
Ja, daran erinnerst du dich. Ja.
Natürlich. Also,
das fand ich auch zum Lachen, ja. Also,
ich erinnere mich, also in dem Wahlkampf haben die Sachen gemacht, was man hätte zur Anzeige, also nicht nur gegen Heide, sondern ich erinnere nur an dieses Apfelbeispiel. Also,
Apfel und Birnen, das ist das Spezialgebiet.
Die beiden zu vermischen, weil das sind ja angeblich völlig verschiedene Rassen. Nein, also es ist wirklich Hanebüchen. Einfach nur Hanebüchen.
Okay, dann versuchen wir mal.
Aber eine Sache möchte ich vielleicht dazu noch sagen. Ich habe bisher eine kleine Anfrage eingebracht im Landtag und die bezog sich tatsächlich auf die AfD, aber eigentlich eine Organisation, aus der die AfD ihre Ideologie bezieht. Das ist das Institut für Staatspolitik. Da habe das ja auch in Sachsen-Anhalt ist.
Ja.
Und die sind seltsamerweise oder waren jedenfalls, als ich es zuletzt nachgeprüft habe, steuerfrei, obwohl, also von der Steuer oder steuerbegünstigt, natürlich nicht steuerfrei, als gemeinnützig, obwohl gleichzeitig der Verfassungsschutz sie auf dem Bildschirm hat und sie wirklich extrem rassistische Sachen rausbringen, die habe ich mir mal angeguckt. Ich habe mir auch mal angeguckt, was die für Sachen rausbringen. Die Bezüge sind sehr unmittelbar. Also die beziehen sich auf die sogenannte konservative Revolution, die damals den Nazis, kann man schon sagen, also eine Steigbügelhalter war, das Dritte Reich und solche Konzepte. Und die beziehen sich unmittelbar darauf und gehen ganz nah ran an wirklich Nazi-Theorien. Das hatte ich damals auch wirklich mal mich mit beschäftigt und das eben auch in diese Anfrage gepackt. Ja. Schnellroda heißt das, ja. Und also es ist völlig klar, verfassungsfeindliche Tendenzen sind sehr deutlich da. Rechtsextremismus, Rassismus, überhaupt keine Frage, ja, und überall anzutreffen.
Gut, wenn das so klar ist, dann brauchen wir das ja nicht weiter vertiefen. Wir wollen ja auch eigentlich hier, haben wir uns eigentlich immer bemüht, ja gar nicht dem so viel Raum zu geben. Dieses Spannungsfeld, ich glaube, das ist schon nochmal spannend, ne, weil das hier so auf lokaler Ebene auch mit den Erfolgen, die es jetzt da gab, zu so einer Normalisierung führt, die auf Landesebene schon noch ganz anders diskutiert wird. Und da bist du ja auch aktiv dabei.
Ja, aber vielleicht eins möchte ich noch sagen zu dem Erfolg. Was die machen, die sind sofort da, wenn irgendwo eine Unzufriedenheit wächst. Die greifen das sofort auf, die thematisieren das sofort. Und da kannst du auch nicht immer sofort sagen, das ist falsch. Du merkst es natürlich, wenn du etwas näher guckst. Zum Beispiel kannst du sehen, am Anfang der Corona-Pandemie haben die sich beschwert, dass die Landesregierung zu langsam war mit Maskenbeschaffung, muss man sich mal vorstellen. Hinterher haben sie gesagt, Masken nützen nichts. Also die greifen auf, wo irgendwo nur eine Unzufriedenheit ist, ohne zu analysieren, springen sie da drauf.
Nee, die greifen das nicht auf, die verstärken das und provozieren das.
Man muss die das verstärken klar, das natürlich. Das
ist, es ist ja nicht so, dass die irgendwie ein Spiegel wären, sondern das sind Brandbeschleuniger.
Das sind Brandbeschleuniger. Also ich sage mal zum Beispiel, also das Beispiel jetzt, wenn es Konzentrationen gibt bei Krankenhäusern, weil es sinnvoll ist, dass bestimmte Leistungen nicht überall angeboten werden, dann kannst du natürlich darauf gehen, dass sie darauf aufspringen. Und das ist völlig klar. Und Brandbeschleuniger. Und das ist übrigens, gehört sogar zu der Theorie, die also auch aus diesem Institut in Schnellroda auch propagiert wird, dass das sogar die Strategie ist, um einfach die staatlichen Strukturen in Frage zu stellen und zu erschüttern. Ja.
Okay, ich hatte noch eigentlich ein Thema, über das wir jetzt auch noch anderthalb Stunden sprechen könnten, weil ich erwähne es nur ganz kurz und dann springen wir, weil Heide eben die Verbindung kommunales Land auch hergestellt hat bei dem Thema Wissenschaft. Wir hatten das vorhin schon mal kurz, die Universität Halle-Wittenberg, wir hatten hier mit dem lokalen Unternehmen Tesvold waren wir im Gespräch und die Gespräche, die du auch mit angeschoben hast und die du auch mit moderiert hast, zwischen Tesvold und dem Staatssekretär Wünsch, Thomas Wünsch, aus dem SPD-Ministerium, von Armin Willingmann geleitet, die haben letztlich dazu geführt, dass Tesvold mit der Uni Magdeburg eine Kooperationsvereinbarung angeschoben hat und damit eben im Grunde die Verbindung zwischen lokalem Unternehmen und Landespolitik und auch Landeswissenschaft sozusagen hergestellt wurde.
Daran warst du ja auch sehr beteiligt.
Genau, du warst bei der Unterzeichnung von dem.
Ja, genau, ich war dabei. Bei diesem kleinen Festakt dabei.
Ja, genau. Mit dem Ergebnis, vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen, was ist dort vereinbart worden?
Ja, da ist eine Zusammenarbeit zwischen Tesvold und der Otto-Guericke-Universität, der zuständigen Einheit IT und also die Bereiche, die eben sehr passgenau mit Tesvold zusammenpassen, ist eine Kooperation vereinbart worden, sodass spezifisch auch Studienmöglichkeiten da jetzt geschaffen sind, die für Tesvold relevant sind, womit die eben auch besser Fachkräfte vor Ort einsetzen können, die dort eben dann an der Uni Magdeburg genau dieses Programm machen. Ja. Das finde ich schon eine sehr, sehr tolle Sache. Ja.
Ja. Genau, das lassen wir mal bei der Erwähnung. Ist ein super spannendes Thema auch, weil, wie du schon sagst, ich war da auch ein bisschen involviert.
Sehr was du
involviert. Es geht auch noch weiter, wir sind da weiter in Gesprächen.
Stell da dein Licht nicht unter den Scheffel.
Genau, was noch fehlt,
ist
der Kulturtipp.
Genau, wir haben den Kulturtipp. Ja, das Problem ist ja, ich wollte... wir bräuchten so eine Melodie. Der Kultur.
Ja, da bin ich jetzt aber sehr gespannt.
Ja, letztes Mal habe ich Roter Himmel von Christian Petzold empfohlen.
Richtig toll.
Das ist Wahnsinnsfilm.
Ich habe durch dich so tolle Sachen kennengelernt. Ach. Ja.
Und dann, also das war meine letzte Empfehlung. Ich wollte jetzt eigentlich immer so einen kleinen deutschen Arthouse-Film für den allen die Kinos rennen vorstellen, aber so viel passiert.
Arthouse-Film? So,
Arthouse. Nee, nicht Rathaus. So cool.
Ich weiß schon, manchmal.
Ja, das dachte ich. Ich bin mir nicht so sinnig. Ah, englische Wörter.
Wer ist ja schon über 40? Ja, ja.
Ja, ist so viel passiert. Das ist so, es waren so viel Grund. Deswegen habe ich das leider verpasst, einen guten, schönen, aktuellen deutschen Kino-Arthouse-Film vorzustellen. Aber guckt euch doch gerne, der ist vor 3 Jahren rausgekommen von Ari Aster mit Sommer an. Unglaublich gruselig, Horrorfilm, wer mal Lust hat, sich abzulenken vom Horror des Alltags, kann Horror in der Kunst sehen. Sehr verstörend, sehr gruselig, aber so toxische Beziehungen, das Muster sehr modern. Ari Aster hat auch einen Kinofilm mit Joaquin Phoenix neu reingebracht. Das mein Kulturtipp, guckt euch den gerne an.
Da ist jetzt Teil 2 rausgekommen, heißt Barbie.
Barbie?
Nee, der kommt auch. Habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht empfehlen. Soll toll sein.
Haben meine Töchter gesehen?
Ich wollte gerade fragen, haben deine Töchter auch mit Barbie gespielt?
Gar nicht übel.
Spoiler mich hier nicht im Podcast. Ja, aber der sagt,
ich war auf Dienstreise in Bonn letzte Woche und sehe da im Hotel die Zeitung liegen und titelt ein Bild von diesem Film und dann titelt es Barbie entdeckt den Feminismus. Also wenn es im Generalanzeiger steht, dann kann ich es dir auch mal hier...
Na gut. Ja,
wir berichten.
Beim
nächsten Podcast.
Der könnte auch rein. Genau. Wollt noch jemand was sagen? Sonst
wollen wir noch jemanden grüßen?
da gibt es ganz viele. Ja.
Sonst leite ich das Ende jetzt ein. Dann mache ich das. Genau. Vielen Dank, Heide, dass du hier warst. Bei Sven zu dem
wir uns eingeladen haben. Und genau. Ansonsten, der Podcast wird sehr schnell rauskommen, deswegen habe ich noch Zeit, das zu sagen. Am 28. und 29. könnt ihr gerne nach Magdeburg kommen. Dort ist der AfD-Parteitag und wir demonstrieren dagegen und zeigen Gesicht, kein Fußbreit dem Faschismus. Alerta, ansonsten vielen Dank zum Zuhören, dass ihr da wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, auf Wiedersehen.
Ja, ciao. Und vielen Dank euch auch.